Guten Morgen. Ja, Thomas ist heute nicht da und er wird in naher Zukunft noch viel häufiger nicht da sein. Sein Ruhestand nähert sich. Darüber wird viel überlegt und viel geredet und viel getan und gemacht. Was ist da umzuverteilen? Was kann vielleicht ruhen von den Aufgaben, die er zu tun hat? Welche Aufgaben und Bereiche müssen übernommen werden? Wer könnte das machen? Gleichzeitig, was kommt eigentlich dann? Wer kommt dann? Was wollen wir eigentlich? Wer da kommt? Was soll dann gemacht werden? Wofür steht die Gemeinde? Wohin geht das Ganze? Wie sollen wir da ankommen? Wozu überhaupt? Es ist so viel Bewertung im Moment im Gange, so viel abzuwägen. Es ist gar keine Frage, dass es in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde zuallererst und dann ganz lange um gar nichts anderes, außer um Jesus zu gehen hat. Um die menschgewordene Liebe Gottes. Um denjenigen, der gezeigt hat, dass die Liebe, die Gott für jeden einzelnen Menschen hat, größer ist als der Tod. Da ist Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, weil er alles mit sich machen lassen hat, weil er gesagt hat, ich liebe euch und wie ihr darauf reagiert, das müsst ihr entscheiden. Und wir Menschen reagieren auf Liebe nicht immer nur positiv, aber das war Gott egal, weil er gesagt hat, hier, ich möchte, dass ihr versteht, wie sehr ich euch liebe. Und wenn ihr meint, ihr müsst mich töten, dann tötet mich halt. Das wird mich nicht davon abbringen, euch zu lieben, durch den Tod hindurch. Und Jesus ist wieder auferstanden, weil die Liebe stärker ist als der Tod. Und das Kreuz, der Tod wurde überwunden. Und darum geht es definitiv zuallererst bei allen Gedanken, die mit Gemeinde zu tun haben. Denn damit hat Jesus durch seinen Tod oder durch das auf die Erde kommen schon alleine, hat Jesus das Reich Gottes auf Erden gegründet. Jesus ist vor seinem Tod durch die Gegend gelaufen und hat davon erzählt, dass das Reich Gottes kommt, dass es jetzt schon irgendwie da ist und dass es sich ausbreiten soll und dass man dabei sein kann, weil die Liebe Gottes in diese Welt gekommen ist, als Jesus Christus. Das Reich Gottes kann ja dann nichts anderes sein als der Ort, der Raum, in dem die Liebe regiert, in dem Gott als König der Liebe oder als Gott der Liebe König ist. Dieses Reich wurde von Jesus gegründet, hat angefangen zu wachsen, sich auszudehnen. Dort ist der Ort, wo Nachfolge passiert. Dort ist der Ort, an dem Gott Gott ist, an dem man Gott als Gott anerkennt, an dem Leben mit Gott, mit dieser Liebe passiert, wo Christsein ist. Reich Gottes könnte man hier und da vielleicht auch mit Christsein übersetzen, verstehen. Und darin zeigt sich ja dann auch Gemeinde, da wo wir uns gegenseitig unterstützen, in diesem Reich Gottes, unter der Herrschaft Gottes, in dem Machtbereich der Liebe zu leben. Da ist Reich Gottes, da ist Gemeinde. Und da bewerten wir im Moment ganz viel, was ist da eigentlich wichtig? Und manchmal gibt die Bibel ganz wunderbar einfache Antworten. Auch auf diese Frage, was ist eigentlich im Reich Gottes, in Gemeinde, in Nachfolge, was ist da wirklich wichtig? Denn die Jünger haben genau diese Frage gestellt. In Matthäus 18, so als Start für die Gemeindereden, die Matthäus dann übermittelt oder aufgeschrieben hat, wo es dann um Warnung vor Irrlehren geht. Wie weist man jemanden zurecht? Wie ist überhaupt der Umgang miteinander innerhalb der Ehe? Was ist mit Geld? Wie funktioniert Gemeinschaft? So dieses Kapitel beginnt Matthäus mit der einleitenden Frage von den Jüngern, was ist eigentlich wichtig im Reich Gottes? Ich lese aus Matthäus 18 die ersten drei Verse vor. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Himmelreich ist das Wort von Matthäus für Reich Gottes. Und Reich Gottes, wie gesagt, ist der Machtbereich der Liebe Gottes. Hoffentlich immer auch dann Gemeinde und immer da, wo Leben im Machtbereich Gottes gelebt wird. Unter der Liebe Gottes, da wo Jesus als die Liebe angenommen wurde. Dort ist Himmelreich, dort ist Reich Gottes. Darum geht es den Jüngern hier gerade. Was ist das Größte? Oder eigentlich steht da, was ist größer? Megas, komparativ, also nur ein Vergleich. Es geht nicht um den Superlativ, was ist das Allergrößte, sondern was ist eigentlich größer im Reich Gottes? Worauf sollte man achten, wenn man sich um Nachfolge Gedanken macht? Das ist die Frage, die Jünger hier stellen. Und Jesus antwortet dann. Er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus gibt hier nicht nur die Antwort darauf, was ist größer oder was ist das Größte im Himmelreich, in der Nachfolge, im Leben mit Gott, sondern er sagt, es gibt eine Voraussetzung, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Ohne diese Voraussetzung gibt es gar kein Himmelreich. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht so werdet wie ein Kind, wie die Kinder. Wer von euch hat Kinder zu Hause? Wer von euch hatte Kinder zu Hause? Das ist fast die andere Hälfte. Kinder, diese wahnsinnig süßen Wesen, solange sie ganz klein sind. Aber auch schon ganz klein ist das ja zum Beispiel mit dem Schlafen ein Problem. Wir hatten ein Kind, da war das mit dem Schlafen ein sehr großes Problem. Mit dem Einschlafen und mit dem Durchschlafen und über Monate und über Jahre. Brutal. Also das Kind hat nicht nur geschrien, wenn es Hunger hatte. Das Kind hat nicht nur geschrien, wenn die Windel voll war. Ja, eigentlich hat er gar nicht so viel geschrien. Er hat sich nur bemerkbar gemacht und gerufen. Es war schrecklich. Jede Nacht, 20 Minuten Schlaf am Stück war echt gut. Wir haben unsere Nacht aufgeteilt, ein Jahr lang. Habe ich bis 2 Uhr nachts übernommen und dann war ich einfach so fertig, dass ich geschlafen habe und völlig egal war, was war. Und dann hat Anna meine Frau übernommen und dann hat sie halt den Rest der Nacht nicht mehr geschlafen. Ein Jahr lang immer nur eine halbe Nacht mit kurzen Unterbrechungen. Das zehrt, wenn ein kleiner Mensch 100% der Aufmerksamkeit braucht. Eigentlich viel mehr als 100%, weil so viel hat man gar nicht, wie so ein kleines, süßes Baby verbraucht an Aufmerksamkeit. Da noch irgendwie Kraft zu haben für irgendeine andere Beziehung im Leben, als die zu diesem Kind, zum Beispiel zum Ehepartner, das ist hart. Und man schreit sich nur noch an und die paar Minuten, die man miteinander verbringt, so zwischen 5 vor 2 und 5 nach 2, wenn man sagt, das ist dein Kind, nimm es. Das ist anstrengend. Kinder können so brutal anstrengend sein. Aber Jesus rief ja ein Kind her und er stellt es in die Mitte. Wir können also davon ausgehen, dass dieses kleine Würmchen etwas größer war und die Nächte des Durchschreins wahrscheinlich vorbei waren. Es konnte also schon wahrscheinlich irgendwie sprechen. Und damit fangen die Probleme ja eigentlich erst richtig an. Weil Kinder sind so gnadenlos ehrlich. Und das kann so unfassbar peinlich sein. Ich habe überlegt, welche Geschichte ich hier erzählen möchte. Ich habe mich entschieden, keine zu erzählen. Von den Peinlichkeiten, die meine Kinder in ihrer Ehrlichkeit bei uns abgeladen haben oder für die sie gesorgt haben. Die können wahnsinnig klugscheißen. Was die alles wissen oder zu wissen meinen. Und dann die Widerworte. Du sagst etwas ganz Einfaches, was man einfach nur tun muss. Dann kommt entweder ein Warum, wenn sie gut drauf sind, oder ein Nein, ein Will ich nicht, habe ich schon, nein, nein, hier Diskussion, dort Diskussion, bis dann irgendwann, da sind wir noch kurz davor, aber es wird bald kommen, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Dieser Satz steht wahrscheinlich unmittelbar vor unserer Tür. Und Jesus sagt, diese Wesen, diese Kinder, die sollen unser Vorbild sein. Das absolut Wichtigste, das Größte, das Beachtenswerteste, das, worauf es wirklich ankommt, das ist es, so zu werden wie eins von denen. Wie Kinder werden. Kindlich. Das ganz bestimmt in Bezug auf geistliche Themen oder die geistliche Reife. Also es geht nicht darum, dass wir uns wieder Windeln anziehen und uns füttern lassen und schreien, wenn uns irgendwas nicht passt, sondern es geht irgendwie um Prinzipien von einem kindlichen Charakter im Reich Gottes, in unserer Gottesbeziehung, in der Nachfolge, da wo wir mit Gott in Kontakt stehen, da sollen wir kindlich sein. Dort, wo Gott unser Vater ist, dort, wo wir in Bezug zu Gott stehen oder im Reich Gottes leben. Wie sind Kinder? Was wären so Paradigmen des kindlichen Charakters? Es gibt unglaublich viele Eigenschaften, die man Kindern zuschreiben kann. Ich habe gerade eben schon ein paar genannt, unglaublich anstrengend, kraftzehrend. Aber ich glaube, dass Gott oder dass Jesus hier auch noch ein paar andere im Blick hatte. Ich werde nicht alle abhandeln können. Aber ich möchte euch einladen, mal Kinder zu beobachten und zu schauen, wie die leben, wie die reden, was die machen und davon das Gute behalten und in die eigene Gottesbeziehung mit hineinzunehmen. Ich habe ein paar Dinge rausgegriffen. Eine Sache, die mir im Moment sehr häufig sehr doll auffällt, ist, dass Kinder unhöflich sind. Ein Danke und ein Bitte ist Erziehungssache. Das kommt nicht von alleine. Die kommen gar nicht auf die Idee, Danke zu sagen oder Bitte, wenn sie etwas wollen. Sie sagen gerade heraus das, was sie gerade haben. Zum Beispiel unser Jüngster, ich fasse es einfach kurz, wenn er Durst hat, dann sagt er, ich habe Durst. Und das war's. Ich habe Durst. Und dann kommt kein, Papa, könntest du mir bitte etwas zu trinken machen? Ich komme nicht an die Flasche, könntest du mir die Flasche bitte öffnen? Oh, vielen Dank, lieber Papa, dass du mir etwas zu trinken gegeben hast. Es kommt alles gar nicht. Es kommt nur, ich habe Durst. Es ist so unhöflich, so egoistisch, als ob es nur darum ginge, das, was er halt gerade hat. Nicht mal das, was er möchte. Er erwartet ja von uns, dass wir erraten, aha, er hat Durst, also sollen wir darauf schließen, dass wir ihm was zu trinken machen sollen und dafür bloß kein Danke erwarten. So unhöflich, so egoistisch, so egozentrisch. Und wie reden wir mit Gott? Ja, keine Frage, Gott ist heilig. Gott ist wahnsinnig heilig. Er ist nur heilig. Und sich ihm ehrfurchtsvoll zu nähern, hat absolut seine Berechtigung. Aber Gott will auch unser Vater sein. Und wie reden wir eigentlich mit unserem himmlischen Vater? Wenn wir ihm überhaupt mal sagen, was wir wollen, dann benutzen wir so häufig so merkwürdige Worte. Wir reden oft so ganz anders, wenn wir beten, als wenn wir mit irgendjemandem anderen reden. Wir benutzen ein völlig anderes Vokabular, ein frommes, christliches Vokabular, was am besten irgendwie aus der Luther von 1984, der revidierten Version, stammt. Diese Vokabel nutzen wir, um mit unserem Vater zu sprechen. Und wenn der erhabene, entfernte Gott vielleicht noch ein ganz klein bisschen Zeit hätte, dann wäre es so wunderbar schön, wenn er sich vielleicht ein ganz klein bisschen um unser Problemchen kümmern könnte. Und Emil sagt einfach nur, ich habe Durst. Und wir sollen die Kinder uns als Vorbild nehmen. Ein anderes Vokabular zu benutzen, wenn wir mit Gott reden, ist überhaupt kein Problem, wenn es daraus gegründet ist, dass man so eine wahnsinnig gute Verbindung hat, dass die Sprache sich anpasst, dass man eine eigene Sprache entwickelt. Eure besten Freunde, mit denen redet ihr wahrscheinlich anders, als wenn ihr irgendwo auf der Straße steht und nach dem Weg fragt. Es gibt Worte, die versteht dein bester Freund manchmal sogar ohne, dass du sie aussprechen musst. Oder in der Ehe reichen Blicke und alles ist gesagt. Das kann gut sein, wenn man auch mit Gott seine ganz eigene Sprache hat. Und darin können vielleicht auch ganz uralte Worte ihren Platz haben. Aber überlegt doch mal, warum ihr wie mit Gott redet. Tut ihr das, weil ihr eine wahnsinnig gute, innige Beziehung mit ihm habt? Oder vielleicht aus ehrfurchtsvoller Distanz zu eurem Vater? Wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder, wenn ihr mit eurem Vater sprecht. Wenn ihr mit dem Reich Gottes zu tun habt, wenn ihr meint, dort zu sein, wo Gott doch das Sagen hat, wo nur Gottes Liebe regiert, an einem Ort, an dem nur Liebe für euch herrscht, da ist kein Raum für höfliche Distanz, sondern da darf man absolut ehrlich sein. Kinder glauben nämlich, dass sie das Allerwichtigste auf der ganzen Welt wären. Und wenn mein Sohn sagt, ich habe Durst, dann ist für ihn vollkommen klar, dass ich weiß, was er braucht und dass ich sofort in die Küche eile, eine Flasche mit Trinken öffne, es in seinen Lieblingsbecher schütte und ihm reiche und sage, bitteschön, mein Schatz, lass es dir schmecken. Natürlich, er erwartet das, weil er doch das Allerwichtigste ist für mich. Und es gibt nichts Größeres, als ihm etwas Gutes zu tun, meint er. Und das sollen wir auch meinen, wenn wir an Gott denken. Dass es doch nichts Größeres für Gott gehen kann, als uns irgendwie einen Gefallen zu tun und uns den Hintern nachzutragen und uns liebevoll zu umgarnen und uns was Gutes zu tun. Das hat er bewiesen, als er am Kreuz hing und er alles getan hat, damit wir leben können. Er hat am Kreuz gehangen und hat Schmerzen gehabt, aus lauter Liebe. Er hat schon alles getan. Da dürfen wir auch so mit ihm reden, als ob er alles für uns tun würde. Und so erwartet ein Sohn von einem liebevollen Vater, dass er alles für einen tut. Er erwartet einfach alles. Und das ist das Zweite, was mir bei Kindern aufgefallen ist. Kinder erwarten einfach alles. Es gibt keine Grenzen ihrer Vorstellungskraft. Es gibt nichts, was ich nicht könnte, meint mein kleiner Sohn Emil. Ich liebe es, sie zu veräppeln, meine Jungs, und Dinge verschwinden zu lassen zum Beispiel. Es hat Jahre gedauert, bis mein mittlerer Sohn enttäuscht feststellen musste, dass ich doch nicht zaubern kann. Was ich alles verschwinden lassen konnte, vor seinen Augen, unter eine Decke gelegt, die Decke hochgehoben und es war weg. Ich habe Dinge in sein Ohr gesteckt und auf der anderen Seite wieder herausgeholt. Ich war der absolute Held. Ich konnte meinen Daumen zerreißen und wieder zusammenstecken und er hat noch funktioniert. Ich war der Mega-Held. Und mein Sohn hat alles erwartet und mein Jüngster erwartet noch sehr viel. Ein Kind erwartet alles. Und das geht über jegliche Vorstellungskraft hinaus. Vor ein paar Wochen ging die Krötenwanderung los. Ganz kleine Frösche sind in einem Teich bei uns in der Nähe geschlüpft und sind zu Millionen über einen Weg gelaufen, über den ich mit meinem Sohn spazieren gegangen bin. Und es war super schwierig für mich, sind nicht riesengroß die Füße, aber mit meinen großen Füßen irgendwie durch diese Frösche durchzukommen. Und wir haben uns die Frösche angeguckt, haben uns da hingekniet und wir haben ihn gestreichelt und einmal zu feste gestreichelt. Und dann war einer von diesen Millionen Fröschen halt platt. Und dann war dieser Frosch in der Hand und dieser Blick, das war nicht gut, das sehe ich ein, aber Papa, du kannst das doch wieder reparieren. Und mein Blick sagte so viel wie, nee, das war nicht gut, ich kann ihn nicht wieder reparieren. Aber die Erwartung war da, dass ich alles kann, auch einen platt gestreichelten Frosch irgendwie wieder aufpusten. Ich habe es nicht versucht, aber Kinder erwarten alles. Erwartest du noch irgendetwas Gutes von Gott? Du hast so oft gebetet. Du hast dich so angestrengt. Du hast doch immer versucht, alles irgendwie richtig zu machen. Du hast dich so angestrengt. Und dennoch ist so vieles nicht passiert. Erwartest du noch, dass Gott sich um deine Probleme kümmert? Ich meine, so richtig. Nicht hältst du es für möglich, dass Gott es eventuell tut, sondern erwartest du, dass Gott etwas für dich tut? Erwarten kommt von warten. Du wartest darauf, dass es passiert. Erwarten benutzen wir in dem Satz, ich erwarte eine Entschuldigung von dir. Das heißt, es passiert dir überhaupt gar nichts, wenn du dich nicht entschuldigst. Ich erwarte das, das wird passieren, sonst ist hier Ende im Gelände. Erwartest du so noch etwas Gutes von Gott? Wartest du noch, dass Gott etwas für dich tut? Wartest du noch, bis Gott etwas tut? Oder machst du lieber alles selbst und hoffst darauf, dass Gott vielleicht, wenn er gnädig ist, sich noch ein bisschen segnend einmischt? Überleg mal, welche Herausforderungen morgen schon wieder auf dich warten werden. Welche Probleme du jetzt für den Gottesdienst ein bisschen an die Seite gestellt hast, um dich konzentrieren zu können. Welche Streitigkeiten da noch schlummern, wo du eine Lösung von Gott dir so sehr wünschst. Erwartest du, dass Gott da eingreift? Wartest du darauf, dass Gott etwas tut? Du kannst doch eh nichts tun. Und wenn du etwas tust, dann wird es noch schlimmer. Bei vielen solcher Probleme. Wenn das so ist, wenn du merkst, egal was du tust, es kann eigentlich nur schlimmer werden, dann hast du die allerbesten Voraussetzungen dafür, dass Gott eingreifen kann. Weil dann tu am besten auch mal nichts und erwarte von Gott, dass er etwas tut. Und wenn du weißt, dass du nichts tun kannst, dann bringst du die besten Voraussetzungen für den nächsten Punkt mit, was ich bei der Beobachtung von Kindern festgestellt habe. Die können nichts. Kinder sind so unvermögend, die können nichts. Das erste Mal in diese drei Momente, in denen ich meine drei Söhne das erste Mal in meinen Arm gehalten habe, ist mir das so aufgefallen, dass sie nichts können, nur atmen und das ist ein Reflex. Nix. Alles müssen sie lernen. Sie lernen wahnsinnig schnell. Aber allein einen Garten zu gießen, also einen Schlauch ruhig festzuhalten und auf die Wurzeln einer Pflanze zu zielen. Es klingt nicht kompliziert, das kann aber einen Vierjährigen völlig überfordern. Er kann nicht mal einen Schlauch festhalten und die Blumen gießen. Nicht mal das. Oder ein Haus für unsere Schildkröte bauen. Ich kann ein Haus für unsere Schildkröte innerhalb einer Stunde bauen. Oder ich kann 3 Stunden Zeit mit meinem Sohn verbringen und dabei so tun, als ob wir ein Haus für unsere Schildkröte bauen. Ganz ehrlich, Gott könnte die Welt einfach retten. Schon allein, weil du nichts kannst. Und er kann alles. Und er erwartet von dir nicht, dass du irgendetwas tun kannst. Und dennoch gründet Gott Gemeinde. Und sagt Gott, es ist gut und richtig und wichtig, dass jeder, der mir nachfolgen will, in einer Gemeinde ist. sodass man das Nichtskönnen und das Unvermögen auch noch auf einen Ort irgendwie konzentriert. Und dann sagt Gott, und mit diesem Haufen von Nichtskönnern werde ich die ganze Welt umkrempeln. Das klingt nicht logisch. Aber ein Schildkrötenhaus mit einem Vierjährigen zu bauen, ist auch nicht logisch. Nicht, wenn du ein Haus für eine Schildkröte bauen möchtest. Es macht nur dann Sinn, wenn du Zeit mit deinem Sohn verbringen möchtest. Wenn die Beziehung wichtiger ist als das schnelle, effektive Ergebnis. Gott geht es ganz bestimmt nicht darum, mit dir schnell zum Ziel zu kommen. Gott geht es darum, mit dir unterwegs zu sein. Gott geht es um Beziehung, vor allem anderen, um die Beziehung mit dir. Er weiß, dass du nichts kannst, zumindest nicht im Vergleich zu ihm. Du hast eine Menge gelernt, das ist auch schön und darauf kann man auch zurückgreifen. Und dann macht das vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, Dinge mit dir zu machen, wenn du auf das zurückgreifst, was du schon kannst. Aber das ist nicht die Voraussetzung, damit Gott irgendetwas mit dir macht. Es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du irgendwo einen Platz in der Gemeinde im Reich Gottes findest. Du musst nichts können, um einen Platz zu haben, in dem großen Plan Gottes diese Welt zu retten. Weil er möchte das mit dir machen, einfach nur, weil er dich lieb hat. Einfach nur, weil er mit dir zusammen etwas tun will. Wir tun etwas mit Kindern nicht, weil sie uns eine Hilfe wären, sondern weil wir mit denen Beziehung bauen wollen. Und so möchte Gott die Welt mit dir retten, an dem Ort, an dem du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer du bist, möchte Gott mit dir diese Welt retten und sein Reich bauen. Nicht, weil du es kannst oder weil er auf deine Hilfe angewiesen wäre, sondern einfach nur, weil er es mit dir machen möchte. Gott könnte alles allein, viel schneller, viel besser, viel effektiver. Glaub nicht, dass du in irgendetwas besonders gut wärst. Im Vergleich zu Gott, wie gesagt, kannst du nichts. Aber wenn du glaubst, du kannst nichts, dann kommt es auch darauf nicht an, was du glaubst oder wovon du überzeugt bist oder was vielleicht auch stimmt. Weil er will dich. Wenn du nicht umkehrst und wirst wie die Kinder, so wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Wenn du nicht kindlich wirst, dann wird aus dir gar nichts. Auf die Frage, was ist wichtiger, was ist das Wichtigste, worauf sollen wir achten im Reich Gottes, antwortet Gott mit einem Ausschließlichkeitskriterium. Reich Gottes ist überhaupt nur dann, wenn du wirst wie ein Kind. Und dann können wir über alles andere reden. Dann kommen die Reden über Ehelehre, über Geld, über Ehe und so weiter. Aber als allererstes und als Eingangskriterium musst du kindlich werden. Musst du ganz vieles, glaube ich, ablegen. Musst du ganz vieles wieder loswerden, was du glaubst, erreicht zu haben. Musst du über dich selber nochmal ganz anders nachdenken und dich mit Gottes Augen sehen lernen. Alles, was du meinst, erreicht zu haben, alle moralischen Dinge, die du jetzt viel besser machst als früher, alle religiösen Übungen, die du gelernt hast und die so wichtig für dich sind und die so gut sind, all das ist nichts, wenn es nicht aus einem kindlichen Glauben herauskommt. Und das heißt, in Abhängigkeit leben. Also nicht höflich sein, nicht vorsichtig, nicht distanziert, sondern ich habe Durst. Ehrlich, bedürftig, abhängig, mit der Gewissheit, dass Gott sich darum kümmert, dass er die Dinge in der Hand hält, dass er die Dinge rumreißt, also alles von Gott zu erwarten. Das Zweite, er tut die Dinge, er löst die Herausforderungen, er greift ein, er tut Wunder, er löst Probleme. Nicht durch das richtige Gebet, nicht durch richtiges Handeln, nicht weil du dich besonders gut gebrauchen lässt, sondern weil er es kann. Erwartest du, dass er es kann? Du kannst Gott nicht beeindrucken, weil es ihm nicht um Leistung geht, sondern es geht ihm nur um dich. Denn Beziehung ist alles und Leistung ist nichts. Ich habe ein bisschen überlegt, ob man diesen Satz wirklich so hart sagen kann, aber ja. Beziehung ist alles und Leistung ist nichts. Das ist nichts wert. Und Beziehung ist alles wert. Gott geht es um dich und nicht um das, was du kannst. Das ist sehr hart, weil man ja auch ein bisschen stolz darauf sein kann, was man nicht alles Schönes erreicht hat. Was habe ich nicht für eine gute Predigt heute Morgen vorbereitet? Oder es ist schön und es ist alles nichts. Es ist alles nichts, wenn wir nicht sind wie Kinder. Durch dich möchte Gott Großes tun. Aber er möchte durch dich etwas tun, weil er dich liebt, weil er mit dir etwas tun möchte, weil es ihm um dich geht. Werde wie ein Kind, wie ein Gotteskind. Das ist das Größte, das ist alles. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist das A und O, das ist der Eingang ins Reich Gottes. Werde wie ein Kind. Amen. Dieser Herr und Gott, der segnet und behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, er sieht dich an und beobachtet dich, wie du dein Leben lebst und sieht das voller Güte an. Und er geht mit dir in die neue Woche und ist bei dir. So segnet dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.